Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Börse at Home. Jeden Montag 30 Minuten Finanz-Know-how mit sehr viel Kompetenz. Und heute mit einem etwas ungewöhnlicheren Setup. Ich bin hier auf dem Deutschen Eigenkapitalforum. Da werden die nächsten 3 Tage 250 Unternehmen vor etwa 1000 Analystinnen, Analysten, Investorinnen und Investoren ihre Ergebnisse präsentieren. Und bei mir passend, sehr passend zu dem Thema, wobei wir das im Vorfeld ja gar nicht so geplant hatten, aber sehr passend zu dem Thema ist Daniel Eckert von der Welt, Podcast-Host von Alles auf Aktien. Vielleicht hören Sie diesen hervorragenden Podcast auch. Und wenn nicht, dann machen Sie es morgen mal. Und außerdem noch ein Buchautor, ist er Buchautor mit 2 Büchern über das Währungssystem. Sprechen wollen wir heute allerdings über deutsche Aktien. Und vielleicht nochmal vorweg, ganz frisch von der Eröffnung dieser Konferenz hier, der Chefvolkswirt der Commerzbank hat heute Morgen, Jörg Kremer, der hat heute Morgen so eine kleine Perspektive auf 2025 gegeben. Er ist eigentlich verhalten bullisch, würde ich das nennen. Natürlich sieht er auch, dass der Industriestandort weiter erodiert, dass ein paar Faktoren nicht so positiv sind für Deutschland, auch eine Deglobalisierung für ein Entwicklungsland auch nicht so, Entschuldigung, eine Exportnation auch nicht so positiv. Aber er war trotzdem bullisch, so mehr im Verhalten. 0,2% Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr, vor allen Dingen mit Impulsen aus den USA. Daniel, siehst du das auch so?
Also was man auf jeden Fall sagen kann, 2025 wird ein spannendes Jahr. Das ist ja für die Geldanlage nicht immer das Optimale, wenn es spannend wird, aber es werden wichtige Dinge passieren. Es wird nämlich der neue amerikanische Präsident eingeführt. So langsam kann man ja erkennen, was für Konturen seine Politik haben wird, zum Beispiel was die Zölle angeht, was die Finanzpolitik angeht. Deregulierung wird ein Leitmotiv werden. Davon profitiert übrigens auch Deutschland. Die deutschen Unternehmen, weil sie halt auf dem amerikanischen Markt tätig sind, können auch von der Deregulierung profitieren. Zölle ist natürlich eher ein negativer Faktor. Aber was wir auch haben, und das ist in Deutschland, ist die Bundestagswahl, die vorgezogene Bundestagswahl. Und normalerweise haben wir ja immer gesagt, politische Börsen haben kurze Beine, sind also nur von sehr begrenztem Effekt zeitlich. Aber ich glaube, diesmal wird das anders, weil die neue Bundesregierung, die wird liefern müssen einfach vor dem Hintergrund dieser schwierigen Situation. Man kann das Deindustrialisierung nennen oder man nennt es vielleicht auch Reformstau oder man nennt es Stagnation. Aber die Bundesregierung wird auf jeden Fall diese Unsicherheit beseitigen müssen. Und von dem, wie gesagt, bringt Gefahren und Risiken mit sich, aber es kann auch auf jeden Fall positive Impulse bringen, gerade auch für die deutschen Unternehmen.
Jetzt haben sich ja deutsche Aktien in der Vergangenheit, in den nächsten vergangenen 2, 3, 4 Jahren sogar schon, oder korrigiere mich, wenn das ein bisschen zu ungenau ist, aber deutlich schlechter entwickelt als andere relevante Börsen, allen voran natürlich die USA. Ist ja eigentlich eine gute Situation fürs Stockpicking, weil DAX stand noch, als er noch unter 19.000 stand, hatten wir etliche große Werte, die unterhalb ihres Buchwerts notiert haben. Wie siehst du das auch so? Gibt es gute Gelegenheiten im Moment?
Ja, das ist gut gesagt, schlechter entwickelt als andere relevante Börsen. Aber wenn man genau hinschaut, ist es eigentlich so, dass sie sich nur schlechter entwickelt haben als die amerikanischen Börsen in New York und Nasdaq. Denn die anderen europäischen Börsen waren auch nicht so viel besser. Was sich auf jeden Fall erkennbar schlechter entwickelt hat, ist die deutsche Volkswirtschaft. Und deshalb, das kann man wirklich erkennen, haben deutsche Aktien mittlerweile doch in der Breite über viele Branchen hinweg einen Bewertungsabschlag. Also wenn man sich die Kursbuchwertverhältnisse anschaut oder Kursgewinnverhältnisse, da sind wir schon bei einigen Branchen wirklich am unteren Ende dieser Bandbreite, die wir in den vergangenen Jahrzehnten gesagt haben. Und ja, könnte man sagen, jetzt muss man aber genau hinschauen, sind diese Abschläge begründet, sind sie dauerhaft begründet und was könnten die eventuellen Faktoren sein, dass man sagt, jetzt sind diese Abschläge in der Form nicht mehr zulässig. Jetzt könnten auch bei diesem oder jenem Unternehmen aus dieser Branche dann ein Aufwärtspotenzial entstehen.
Kannst du da einzelne Branchen ausmachen, um erstmal auf der Branchenebene zu bleiben? Ach, und noch eins vorweg, wir haben es vergessen. Wir müssen natürlich vorweg sagen, weil wir sprechen jetzt über Einzelwerte, das ist wie immer keine Anlageberatung und das ist keine Empfehlung. Also Sie machen alles, was Sie tun, von dem, was Daniel jetzt sagt, in den nächsten 25 Minuten, alles auf eigenes Risiko. Ich wollte es nochmal dazu sagen, wir haben es vorweg dann doch nicht gemacht. Aber Metaebene, zurück auf die Branchen. Siehst du da Branchen, bei denen das besonders zutrifft?
Also schauen wir uns die Automobilbranche an, ist ja wichtig für die deutsche Volkswirtschaft, vor allen Dingen für die durch diese Strahlkraft auf die vielen Zulieferer, die es gibt. Und diese Zulieferer sind ja dann in vielen Regionen Deutschlands nochmal ganz wichtige Arbeitgeber. Wenn man jetzt aber in den DAX geht, ist die Automobilbranche an sich ja gar nicht so stark gewichtet. Aber das ist wirklich das klassische Beispiel, wenn man eine Volkswagen hat, wo das Kursgewinnverhältnis bei über, ja, etwas über 3 liegt. Also sagen wir jetzt einfach mal 3, man hat ein Kursgewinnverhältnis von 3. Das ist natürlich Kennziffern, wo man denkt, das gibt es eigentlich in der entwickelten Börsenwelt fast gar nicht mehr. Das gab es früher mal in Emerging Markets, dass man so einen extremen Abschlag hatte, einen Angstabschlag. Aber man muss natürlich sagen, das ist auch wirklich diese Branche, die mittendrin steckt, die hat gleich mehrere Probleme, die durchaus als strukturell bezeichnet werden können. Das eine ist natürlich insgesamt die Schwäche der deutschen Wirtschaft, dass du eine große Bürokratielast hast, du hast hohe Energiekosten, die Steuern sind auch nicht besonders unternehmensfreundlich, dann kommt das Fachkräftepotenzial, das langsam zurückgeht, dazu als Problem. Und dann hast du diesen enormen technologischen Umbruch in dieser Automobilbranche. Deshalb muss man sagen, dieses Kursgewinnverhältnis für 3, wo man sagen würde, rein optisch, das ist natürlich ein enormes Schnäppchen, das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass die Kapitalmärkte da besonders große Risiken sehen bei dieser Transformation. Und wenn dann das Management von Volkswagen selber sagt, wir müssen Werke schließen, weil wir einfach unsere Profitabilität nicht aufrechterhalten können, dann ist das natürlich nichts, was jetzt besonders zuversichtlich stimmt für die nahe Zukunft. Das heißt nämlich auch zum Beispiel, worauf ich achte, die Dividendenrendite, die ist eben nicht für gegeben hinnehmbar.
Also KGV und Dividendenrendite ist dann für dich so zwei Kennzahlen. Gibt es noch eine weitere relevante?
Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das hat tatsächlich für Deutschland immer eine Rolle gespielt. Wir hatten in der Welt sogar mal eine Geschichte, da haben wir nachgewiesen, dass immer, wenn das Kurs-Buchwert-Verhältnis des DAX, durchschnittliche Kurs-Buchwert-Verhältnis, auf 1 zurückgefallen ist, dass das ein Turning Point war. Das war immer ein Wendepunkt, wo man praktisch über die Jahrzehnte hinweg deutsche Standardwerte kaufen konnte. Und man hat dann immer eine sehr gute Mittelfristrendite damit erzielt. Das war also wirklich ein klares Kriterium. Bei den einzelnen Unternehmen, klar, muss man aufpassen. Wir haben ja nach der Finanzkrise gelernt, dass auch Banken mal mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,2 oder so gehandelt werden können, weil man eben ein solches Misstrauen gegenüber den Assets hat, die die Banken auf ihren Büchern haben, dass man einen großen Teil dieser Buchwerte einfach nicht mehr als werthaltig auffasst, im Sinne von, das ist wirklich ein Schnäppchen und das andere ist einfach ein Risikoabstand, den man braucht zu der Bewertung.
Vielleicht für all diejenigen, die nicht so vertraut sind mit solchen fundamentalen Kennzahlen, Kurs-Buchwert-Verhältnis bedeutet, dass eine Aktie unter 1 bedeutet, dass eine Aktie weniger an der Börse kostet als der rechnerische Anteil am Unternehmen. Also der Wert des Unternehmens geteilt durch die Aktien im Vergleich zum Kurs. Das nochmal ganz kurz für einige Newbies hier.
Genau. Man könnte
Was
sich ja
könnte,
vorstellen,
ja?
genau, wenn Volkswagen auch mit weniger als dem Buchwert bewertet ist, könnte man sich ja vorstellen, ja, dann verkauft man halt dann zerlegt man rein theoretisch, könnte man dann das Unternehmen zerlegen und durch den Verkaufserlös dessen, was man verkauft, von den Fabriken, Grundstücken und so weiter, könnte man dann eben ja mehr Geld erlösen, als man gerade an der Börse zahlt. Das klänge ja nach einem großartigen Geschäft. Nur da liegt ja genau der Knackpunkt. Also wenn ich denke, diese Fabriken, wie sie jetzt instand sind, die produzieren halt nicht mehr die Autos in dem Maße, die nachgefragt sind von den Kunden, dann muss ich einen Abschlag auf diesen rechnerischen Buchwert nehmen. Buchwert ist zum Beispiel die Fabrik mit den ganzen Maschinen und so weiter. Und dieser rechnerische Abschlag, der schlägt sich dann halt in dem Kurs nieder.
Was könnte jetzt in dieser Automobilbranche einen Impuls geben, um da die Perspektive etwas aufzuhellen?
Ja, interessanterweise, das habe ich auch herausgefunden, es gab, als das vorletzte Mal eine Vertrauensfrage im Bundestag gestellt war, das war 1982 und da habe ich mal in den Zeitungen gestöbert und auch damals war Volkswagen ein Unternehmen, was als, kann man schon sagen, Problemfall galt. Und in diesem Jahr, 1982, hat Volkswagen auch einen Verlust gemacht. Also wir haben damals gesehen, Volkswagen galt einfach nicht auf der Höhe der Zeit, was die Produktionsmethoden angeht. Interessanterweise dann im Laufe der 80er Jahre hat man viele Produktionsmethoden aus Japan übernommen. Man hat von den Japanern gelernt, die damals die aufstrebende Nation waren. Heute ist es ja China. gerade mit in der Elektromobilität. Also man hat damals wirklich von anderen gelernt, was man besser macht und ist auch in dieser Umwandlung herausgekommen aus der Krise. Es war auch ein langer Prozess, der allerdings, muss man dazu sagen, auch dadurch unterstützt wurde, dass nach der neuen Regierung in den USA, Reagan, dass die USA eine Politik betrieben haben, die sehr wirtschaftsfreundlich war, die praktisch auch Exportunternehmen wie Volkswagen es erlaubt hat, in den Markt also reinzukommen und bessere Erfolge zu erzielen, höhere Umsätze zu erzielen. Das ist halt heute ein Fragezeichen, was noch nicht beantwortet ist, ob das auch heute in dem Maße möglich wäre.
Ja, es sieht ein bisschen schlechter aus, oder? Weil zum einen haben wir ja eine anhaltende Deglobalisierung. Der Krämer hat das eben die 3D für die Automobilindustrie genannt. Die Dekarbonisierung macht teure Energie, die Demografie auch mit den Arbeitskräften. Ja, und das dritte ist die Deglobalisierung. Ja, werden wir sehen. Neben den Autos, gibt es irgendeine Branche, die du auch als günstig bewertet siehst, deren Perspektive vielleicht ein bisschen freundlicher ist?
Ja, also von den Autos würde ich persönlich die Finger halten. Ich bin ja, wer mich kennt, weiß ja, ich bin ja der Dividenden-Eckert. Also ich achte immer auch darauf, dass es in den Unternehmen eine stabile Dividende gibt. Idealerweise ist es eine steigende Dividende. Und da gibt es auch im DAX, in den deutschen Blue Chips, gibt es ja einige interessante Werte, so hoch bewertet, die internationalen Börsen und da auch vor allen Dingen die USA-Börsen sein mögen. Und auch am Kurs-Gewinn-Verhältnis ist ja der DAX im Durchschnitt nicht ganz billig, das muss man auch sagen. Aber wenn ich zum Beispiel an eine DHL denke, Daimler Truck, die haben gemessen an den aktuellen Dividenden mehr als 5% laufende Rendite. Die Versicherer sind sehr verlässliche Dividendenzahler. Allianz und Munich Re, Hannover Rück nicht zu vergessen. Und vom Prinzip wären auch die Versorger RWE und E.ON wären auch interessante Werte. Nur haben wir gerade in Deutschland auch die Energieversorgung ist ja so ein Experimentierfeld der Politik. Also da muss man immer so auch schon ein bisschen im Hinterkopf haben, wie geht es jetzt politisch weiter? Wie gesagt, da steht ja auch dann im Bundestag eine ja möglicherweise ganz neue Farbenlehre an im neuen Jahr. Aber es ist auf jeden Fall Versorger, wären da auch Unternehmen, die zu nennen wären, E.ON und RWE.
Und sind dann Branchen dabei, die du jetzt auch kritisch siehst, also ähnlich wie Automobil?
Also Automobil sehe ich vor allen Dingen deshalb kritisch, weil die Dividendenkontinuität da nicht gegeben ist und man in diesem großen Umbruch, den es ja jetzt gibt, einfach noch nicht sehen kann, wer technologisch und dann von den Preisstrukturen auch mithalten kann. Zumal dann, wie gesagt, als Erschwernis noch möglicherweise US-Zölle dazukommen. Was ich auch weiter kritisch sehe, ist die Chemieindustrie. Ich meine, Bayer ist natürlich mit der Agrarchemie und Pharma nochmal eine ganz eigene Geschichte. Aber auch die BASF sehe ich eher kritisch, weil es einfach da ist ein Wert, der sowohl zyklisch häufig Gegenwind bekommt, wenn die Weltkonjunktur sich vielleicht nicht so gut entwickelt wie erwartet, gerade auch im China-Geschäft, was ja immer wichtig war für die BASF. Aber die hat halt auch das strukturelle Problem, dass durch die Kostenstrukturen vieles in dem Maße in Deutschland nicht so herzustellen war, wettbewerbsfähig herzustellen war, wie es vorher war. Und man muss dazu denken, viele Industrieunternehmen, die weichen darauf aus, dass sie zusätzlich zu ihren industriellen Erzeugnissen, zum Beispiel Maschinen oder Kfz, darüber hinaus auch noch Dienstleistungen verkaufen. Das kann man in der ganzen deutschen Volkswirtschaft sehen, dass halt Dienstleistungsgeschäft das Industrie- oder das Technologiegeschäft ergänzt. Also praktisch so ein Abo-Geschäft, kann man sagen. Das sehe ich bei der BASF nicht ganz so einfach. Und es ist ja auch praktisch schon eingepreist, dass die Dividende bei der BASF zurückgehen wird.
Wo sieht es dann auch gut aus mit den Dividenden, wenn das so eine positive oder eine wichtige Rolle spielt für dich?
Ja, was auch natürlich von den vergangenen Jahrzehnten eine sehr gute Entwicklung genommen hat, ist die Deutsche Telekom, die auch ja schon angekündigt hat, dass die Dividende steigen wird. Ist auch eine der besten Aktien der vergangenen Jahre im DAX. Und die Dividendenentwicklung ist weiterhin sehr vielversprechend. Sie hat zwar jetzt von der laufenden Rendite nicht mehr so viel, sind nicht mal 3%, aber ich finde einfach, weil man diese schöne Historie der vergangenen 10 Jahre hat, kann man da sollte man auf jeden Fall hinschauen. Und ich muss sagen, was auch nochmal ins in den Blick rücken sollte, ist der Wohnungswerte wie Vonovia.
Mhm.
Das ist nämlich auch, die hatten jetzt eine sehr harte Zeit durch die hohen Zinsen. Und das muss man auch sagen, wir können ja damit rechnen, dass das Zinsniveau in der Europäischen Union, in der Eurozone sinkt. Und das würde natürlich auf jeden Fall nochmal einen Trigger geben für die Wohnungswerte, vielleicht auch für die Bauwerte.
Also sinkende Zinsen begünstigen Wohnungen, klar, auch Bau eventuell. Was könnte Bau belasten?
Und das ist,
Arbeitskräfte, Faktor?
ja, das ist genau, das ist genau die politische Frage wieder. Das ist wirklich die klassische Branche, kann man auch sagen, wenn man über den DAX hinausschaut, weil es ja auch Werte gibt im MDAX, die sehr interessant sind oder eben riskant sind. Wir haben wirklich durch die politische Unsicherheit in Deutschland da eine Investitionszurückhaltung, ja, die größte Investitionszurückhaltung seit Anfang des Jahrhunderts. Und das ist natürlich für die ganzen Werte dieser Branche, sowohl für die Vermieter als auch für die Bauunternehmen und alle, die mit Baumaterialien zu tun haben, eine enorme Hypothek. Interessanterweise, das habe ich jetzt herausgefunden, ist die politische Unsicherheit, die darauf lastet, in Deutschland sogar größer als in anderen Ländern der Eurozone. Und diese politische Unsicherheit war im Grunde für Deutschland immer die war in Deutschland niedriger, die war niedriger als im europäischen Schnitt, die war also eher ein Positivum. Aber in den vergangenen 3 Jahren ist das gedreht, jetzt ist die Unsicherheit, wie es weitergeht, weil diese Planungssicherheit, die ist halt bei uns höher geworden. Und da kann man, wenn man das mal so sieht, sogar auf die Bundestagswahl, die neue Bundesregierung hoffen. Wenn das nämlich so kommt, dass die politische Unsicherheit dann abgebaut wird, dann glaube ich, könnte gerade auch im Wohnungs- und Bauwesen da nochmal ein Schub kommen für Anleger.
Jetzt ist natürlich die Stimmung in der Industrie belastet das Investitionstätigkeit, ganz klare Sache. Was ein bisschen freundlicher wird allmählich, ist die Nachfrage, also die private Nachfrage. Siehst du daraus Effekte, die oder könnten sich daraus aus deiner Sicht Effekte ergeben auf
Ich glaube,
bestimmte Branchen, Sektoren?
da gab es in diesem Jahr einige positive Überraschungen schon, wo man nicht gedacht hätte, dass die private Konsumnachfrage so stabil ist und sogar aufrecht erhält. Da muss man sagen, das ist jetzt keine Branche, die für mich persönlich näher besonders interessant ist, einfach weil sie in Deutschland keine Dividenden versprechen. Also man hätte auf jeden Fall da Kursgewinne erzielen können dieses Jahr. Und ich sehe es auch nicht so negativ, was die Branchenkonjunktur angeht für 2025. Aber es ist einfach keine Branche, die große Dividenden verspricht. Deshalb halte ich mich da meist raus. Aber was stimmt, ist, dass wir jetzt wieder also Reallohnzuwächse haben. Das heißt, es bleibt jetzt nach Abzug der Teuerung wieder mehr vom Lohn übrig. Und es war im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis das dann wirklich sich im privaten Konsum niederspiegelt. Also wenn man wirklich jetzt sich die gesamtwirtschaftliche Lage anschaut und sich dann nochmal dazu denkt, dass die Unsicherheit 2025 hoffentlich geringer wird, dann könnte das auch eine der Wetten sein für 2025, Konsumwerte, Werte, die mit dem privaten Konsum in Verbindung stehen.
Jetzt ist ein großer Teil der Investoren im DAX sind jetzt aus dem Ausland. Ich glaube, die letzten Zahlen waren so bei 70, 80%. Also wenn der DAX dann so hinterherhinkt, hinter zumindest der US-Börse, dann zeugt das ja auch von einem ganz starken Pessimismus der internationalen Investoren. Ist da, wenn wir jetzt mal weggehen von den Blue Chips zu den etwas kleineren Werten, da sind wir ja wieder in so einem eher nationalen Setting. Also die deutschen Nebenwerte haben sich ja jetzt nun überhaupt noch nicht berappelt, anders als ihre US-Pendants. Siehst du da was davon runtertroppeln auf sozusagen die kleineren Aktien oder dauert das?
Das ist eine sehr gute Frage. Die globalen Trends gehen ja im Moment dahin, dass sehr viel Kapital in die USA strömt. Man kann fast von einer Magnetwirkung sprechen. Das war übrigens das wirklich solche Großtrends, erinnere ich mich noch dran. In 1980er Jahren hat das natürlich auch große Umbrüche im Währungssystem ausgelöst. War auch in den 90er Jahren ein Thema und natürlich rund um die europäische Schuldenkrise. Und momentan wird einfach der Dollar enorm gestärkt, muss man sich mal vorstellen. Also wenn der DAX dieses Jahr 15% zugelegt hat, ungefähr, dann ist das aus amerikanischer Sicht weniger als 10% plus. eben weil der Euro zum Dollar verloren hat. Also aus amerikanischer Sicht ist der deutsche Markt sehr viel weniger attraktiv. Und umgekehrt, was hat der S&P 500? Der hat vielleicht 24, 25% plus gemacht. Also da sieht man diese Riesendiskrepanz. Wenn man sich dann den MDAX anschaut, ist es ja noch viel krasser. Der hat ja sowieso es praktisch nicht geschafft, dieses Jahr ein Plus zu machen. Und dann aus amerikanischer Sicht gehen nochmal 6% ab ungefähr, weil der Dollar zugelegt hat, weil der Euro verloren hat. Und da sieht man mal, aus amerikanischer Sicht ist das einfach ja, man kann fast schon sagen, ein ausgebombter Markt, ist zumindest ein sehr unattraktiver Markt jetzt gewesen. Aber man muss sagen, diese Ströme, diese Geldströme, die sind doch recht beharrlich. Also bis die sich umkehren, bis also aus internationaler oder Wall Street-Sicht die europäischen und deutschen Nebenwerte wieder interessant ist. Ich glaube einfach, da müsste auch ein großer Trigger kommen, da müsste einfach so ein Paradigmenwechsel dort stattfinden, dass sie sehen, dass auch aus der deutschen und europäischen Binnenkonjunktur heraus einfach sich nochmal Opportunitäten ergeben. Momentan strömt das Kapital eher in die USA. Aber gerade was die Nebenwerte angeht, im DAX-Bereich, da gibt es halt viele Unternehmen, die mit weniger als 10 KGV notieren und das und 3 oder 4% Dividendenrendite. Und da würde ich schon sagen, das ist einfach für einen Stockpicker, einen Investor, der sich die Einzelwerte anschaut, schon ein interessantes Terrain.
Also wäre sozusagen dein Vorgehen dann jetzt mal im MDAX zu schauen, was da eben besonders Dividendenrendite und KGV günstig aussieht. Gibt es noch eine weitere Kennzahl, wenn wir jetzt mal wieder ganz beim ganz praktischen Sinn weg von der großen Weltpolitik der Währung?
Ja, also die Kontinuität. Ich schaue auf die Kontinuität des Geschäfts. Das lässt sich am einfachsten nach außen ablesen an der Dividendenkontinuität. Am liebsten habe ich natürlich Unternehmen, die steigende Dividenden über 10 Jahre und länger haben. Da gibt es ja auch im deutschen Nebenwertebereich einige. Fuchs zum Beispiel hat ja so eine steigende Dividende seit mehr als 20 Jahren mittlerweile schon. Nemetschek hat als Softwareunternehmen es geschafft, die Dividende zu steigern. Das ist meines Erachtens ein klares Qualitätskriterium. Man sieht da natürlich auch, im DAX ist ja das Gegenbeispiel Fresenius und Fresenius Medical Care, die waren schon Dividendenaristokraten mit einer sehr langen Historie, 25 Jahre plus, und haben es dann dort trotzdem abbrechen müssen, weil einfach das operative Geschäft zu sehr geschwächelt hat. Das ist für mich übrigens ein ganz großer, so eine Red Flag, wenn ein Unternehmen dann die Dividende kürzen muss. Ist für mich meistens dann auch der Anlass, dann auszusteigen. Umso mehr, wie gesagt, es lohnt sich auch da kleinere, mittelgroße Werte im Blick zu haben, denn wenn die diese Kontinuität schaffen, dann ist es meistens ein Gütesiegel einmal für das Geschäftsmodell und zum anderen auch für das Management und die Managementkultur in dem Unternehmen.
Ja, nachvollziehbar. Frage mal so, gucke ich ein bisschen weiter um Deutschland herum. Geht das, was du für den Euro und für Deutschland gesagt hast, auch für die anderen europäischen Länder? Weil immerhin wird ja für die EU ein stärkeres Wachstum erwartet als jetzt für Deutschland. Also muss es da dazwischen ja Länder geben, die durchaus noch prosperieren jetzt.
Ja, interessante Frage. Tatsächlich war ja in dem Fall konjunkturell Deutschland das Schlusslicht, ist es jetzt schon seit vielen Jahren. Interessanterweise gibt es aber auch in den anderen europäischen Ländern auch diese mittelgroßen Unternehmen, die ich besonders für besonders interessant halte. Jetzt hat man natürlich eine Börsenphase, wo auch in Europa die großen besonders gut gelaufen sind. Das ist ja historisch gesehen, ist das ja keineswegs der Normalfall gewesen. Also über langere Zeit hat man ja eher die mittelgroßen Werte mit einer besseren Performance. Aber jetzt waren es im vergangenen Jahr auch die Novo Nordisk oder ASML, die halt wirklich die Rendite gemacht haben, oder LVMH in Frankreich. Ich schaue aber immer auf den Stoxx 600, wenn ich mir die europäischen Werte anschaue, weil das ein Index ist, der aus meiner Sicht einfach so viel interessante Geschäftsmodelle, Weltmarktführer, auch Management, gute Managements findet, die man auch ja teilweise auch in Deutschland nicht findet oder nur sehr schwer findet. Klar ist auch ein sehr viel größerer Rahmen, den man sich da anschaut mit Stoxx 600, aber es ist für mich ein ganz toller Index, den wo ich gerne eintauche, wenn man das so sagen kann. Interessanterweise, aber weil es ja auch immer in den Medien heißt und wir schreiben das und sehen das auch, Deutschland ist der Absteiger bei den großen Industrienationen. Aber tatsächlich hat Europa insgesamt das Problem, dass wir von unserem Gewicht, wirtschaftlichen Gewicht an Bedeutung verlieren gegenüber den USA. Auch und zum großen Teil, weil wir eben nicht diese innovativen, großen Tech-Unternehmen haben, die halt auf ihrer Netzwerkbasis aufbauenden, in sehr kurzer Zeit ein riesiges Geschäftsmodell aufbauen können.
Jetzt sind wir beide ja schon ein bisschen länger im Metier mit Börse und gibt aber ganz viele neue Aktionärinnen, Aktionäre. Aber ich meine, so Phasen, einfach nur mal so zur Beruhigung, so Phasen gab es ja schon immer, oder? Dass da Europa dann mal wieder abgebaut hat und dann sich das wieder gedreht hat gegen Pro-USA dann wieder in die andere Richtung. Oder
Das
was
ist
meinst
in
du
der
dazu?
Tat so. Ja, auf jeden Fall. Also der MSCI World wird natürlich immer als Maßstab für alles genommen, aber tatsächlich kann ich mich noch sehr gut an Zeiten erinnern, in denen amerikanische Werte und damit der MSCI World, der eigentlich mehr oder weniger jetzt ein USA-Plus-Index geworden ist, eben schlechter abgeschnitten hat. Das war, ist noch gar nicht so lange her. Das war nämlich im Grunde bis zur Finanzkrise 2008 war das der Fall in den ersten Jahren des Jahrhunderts. Und dass die USA-Dominanz so groß geworden ist, das haben wir ja erst eigentlich seit der Euro-Krise. Ne? Das hat natürlich auch mit den Währungsverschiebungen zu tun. Der Euro hat deutlich an Wert verloren, aber vor allen Dingen ist es diese Innovationskraft. Aber da sieht man eben auch, da muss man auch mal sagen, in Deutschland das größte Unternehmen, DAX, ist halt auch ein Technologieunternehmen. SAP auch mit einer sehr schönen Dividendenhistorie. Die Rendite ist nicht so hoch, aber es ist trotzdem ein tolles Unternehmen. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist SAP sogar mittlerweile das zweitgrößte europäische Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung. Ich glaube, nur noch Novo Nordisk ist größer. Insofern sieht man auch, wir haben ja auch in Deutschland Technologie. Es ist nur eben im Index nicht in dem Maße vertreten wie im S&P 500 und natürlich nicht wie im Nasdaq.
Aber danke nochmal für den Hinweis auf den Eurostoxx 600 Europe. Das ist ja dann nicht nur EU, sondern das sind ja auch die anderen Länder, europäischen Länder drin, außerhalb der EU. Also wer sich das noch nicht angeguckt hat, sollte das definitiv mal tun. Das ist auch ein spannender Index für einen ETF. Wir haben eine Frage von einem Teilnehmer, der geht nochmal zurück zum Sorgenkind Autos. Würdest du dich jetzt von deutschen Autos trennen mit der Perspektive oder einfach mal versuchen, die Buchverluste auszusitzen?
Also ich persönlich habe einige Positionen dann reduziert. Das ist natürlich bitter, weil zum Beispiel Porsche, der Sportwagenhersteller, ist ein tolles Unternehmen und ist ja im Grunde im Lifestyle- und Luxussegment. Das ist ja gar nicht in dem Sinne, Porsche ist ja in dem Sinne kein Autobauer, sondern das ist ja wirklich ein Unternehmen, was dir einen Lebensstil vermittelt. Und insofern ist das schon bitter, aber bei dem Massenhersteller habe ich persönlich die Position fast auf null gefahren. Die Porsche Holding ist natürlich auch in dem Sinne als eine Art Abschlagpapier auf VW, weil eben der Wert der Porsche Holding besteht ja zum großen Teil aus ihrem Paket an VW-Aktien. So erklärt sich das und das noch mit dem Abschlag. Es ist also alles im Grunde eine sehr faszinierende Investment-Story, nur es funktioniert halt nicht in dem Maße, wie diese Transformation eben sich hinzieht und auch nicht wirklich absehbar ist, muss man wirklich nochmal sagen, ob von den Kostenstrukturen da eine Profitabilität aufrechtzuerhalten ist, die diese Bewertung rechtfertigt. Das ist ja die große Frage, bei dem auch das Management wartet. Also ja, meine persönliche Antwort darauf ist die VW-Position zu reduzieren. Ich habe aber noch tatsächlich Positionen von BMW und Mercedes-Benz. Die habe ich noch, weil die meines Erachtens im Premium-Segment und da auch Richtung Luxus gehend bessere Grundvoraussetzungen haben als der Massenhersteller Volkswagen.
Danke dafür. Und Sie da draußen, den ganz vielen Teilnehmern, freue ich mich sehr darüber, dass so viele hier dabei sind. Also wenn Sie noch Fragen haben, das ist genau der gute Moment, die jetzt zu stellen. An Daniel, einmalige Gelegenheit. Daniel, wir sind ja genau auf dem richtigen, ich bin zumindest genau an dem richtigen Ort hier für Stockpicking, aber ist natürlich eine reine Profi-Veranstaltung. Aber du hast ja zwei Kollegen hier, die berichten. Die werden sich die nächsten 3 Tage hier ganz viel anhören und anschauen. Wo ist das dann überall zu hören und zu sehen?
Was die Kollegen berichten, das wird auf jeden Fall bei Alles auf Aktien zu hören sein. Die werden mit Sicherheit ganz spannende Interviews führen, Gänsehaut-Interviews, wenn es da um das Thema Geschäftsmodelle und Eigenkapital geht. Also das gehört immer zu meinen Lieblingsfolgen auf Alles auf Aktien. zu den Höhepunkten. Und es schlägt sich natürlich auch in sehr tiefgehenden Berichten nieder in der Welt und in der Welt am Sonntag.
Da möchte ich noch eine zweite Medienempfehlung geben. Der Peter Heinrich vom Börsenradio, der sitzt in der Tat mit einem Wohnmobil hier vor der Tür und lädt die ganzen CFOs oder Investor Relations Officers oder manchmal auch CEOs von den 250 Unternehmen, die hier berichten, in sein Wohnmobil ein und interviewt die hier. Ich werde Fotos davon senden. Und jetzt habe ich noch eine Frage von der Teilnehmerin, die hätte gerne noch ein bisschen was über deine beiden Bücher gewusst.
Sehr gerne. Die Bücher sind schon etwas älter, aber sie behandeln ein Thema, was im Grunde so aktuell ist wie nie, nämlich was passiert mit unseren Währungen, wenn es so riesige politische Verschiebungen gibt. Also man muss sich dazu vorstellen, um das einzuordnen, wir haben ja den Dollar als Weltwährung, als Leitwährung. Und das ist schon seit 1944, seit Bretton Woods der Fall. Und vorher gab es so eine Umbruchphase, die dauerte ja ungefähr ein halbes Jahrhundert lang, denn bis 1900 ungefähr war das, oder 1914, war das Pfund die Leitwährung, das britische Pfund. Und das war auch 100 Jahre lang Leitwährung. Und jetzt steht halt die Welt vor dieser neuen Herausforderung, dass mit China ein großes neues Land dazukommt, das vielleicht die amerikanische Währungsordnung nicht mehr so akzeptieren wird. Das kann man, glaube ich, jetzt alle gesehen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dass mit dieser Weltleitwährung natürlich auch Macht verbunden ist. Man kann eben Sanktionen zum Beispiel durchsetzen. Das hat sich jetzt schon angedeutet, seitdem China diesen Aufstieg hingelegt hat, dass der so rasant werden würde. Das wissen wir ja ungefähr seit 20 Jahren. Seit 10 Jahren hat China dann auch mehr in der Finanzwelt halt seine Macht ausgeweitet. Und diese Bücher behandeln wirklich die Frage, ob sich der Dollar als Leitwährung erhalten kann oder ob sich auch ein multipolares Währungssystem denken lässt, also wo verschiedene Währungen miteinander wetteifern, wo sich ein neues Gleichgewicht ausbildet. Und die Antwort ist sehr spannend.
Sehr, sehr spannendes und auch wirklich, wirklich wichtiges Thema. Man unterschätzt die Devisenmärkte in der Regel.
Man kann vor allen Dingen auch praktisch keine internationale Geldanlage betreiben, wenn man nicht das Thema Währung auch immer auf dem Radarschirm hat. Also diese Großtrends auf den Währungsmärkten muss man sich vorstellen, da werden ja Billionen von Dollar oder Euro bewegt und die fließen manchmal in eine Richtung, wo man denkt, das ist alles längst überbewertet und das ist fundamental gar nicht mehr gerechtfertigt. Aber die Devisenmärkte haben auch ihre eigene Dynamik und man kann praktisch sehr schwer überhaupt Rendite erzielen, wenn man sich gegen diese große, säkulare, kann man sagen, Währungsentwicklung stellt. Also eine Währungsentwicklung, die wirklich ein ganzes Zeitalter, eine ganze Ära prägt.
Danke dafür. Und die Teilnehmerin, danke für die Frage, die war gut jetzt zum Schluss. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke in diese vielen Aktien und Branchen.
Ich bedanke mich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.